Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, mein Name ist Michael Kober. Ich schreibe seit bald 25 Jahren zusammen mit Volker Klöpfel die Kluftinger Krimis, die bei uns zu Hause in Bayern spielen im Allgäu. Und ja, seit inzwischen 2 Jahren auch eine Solo-Reihe, die in Dänemark spielt, an einem meiner Lieblingsurlaubsorte.
Michi Kober ist mein zweiter liebster Allgäuer, der mit mir im Rahmen des Fine Crime Festivals zu Sommerbeginn schon geplaudert hat. Nach seinem Schreibbuddy Volker Klüpfel. Nachzuhören übrigens in der Septemberfolge. Die beiden sind mit den Kluftinger Krimis berühmt geworden, schreiben aber auch solo geniale Krimis. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Diesmal etwas zeitversetzt, nachdem mich ein grippaler Infekt ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat. Umso lustiger war es, jetzt wieder in das Gespräch mit Michi reinzuhören, der als Jugendlicher gerne in alte Mercedes investiert hat und die ganze Wahrheit über sein damaliges Outfit verrät. Schriftsteller zu werden, hatte er damals jedenfalls nicht am Plan und ist erstmal Realschullehrer geworden. Zum Schreiben nutzt er mittlerweile die senile Bettflucht. Seine Worte, wir erfahren, was seine Lieblingsvorabendserien waren und haben festgestellt, dass wir beide furchtbar traurig sind, wenn Buch- oder auch Fernsehserien zu Ende gehen. Michi schlägt sich auch wacker in der stark abgeänderten Kategorie Stadt, Land, Fluss. Sehenswert die Lesestelle aus Schatten über Sommerken, seinem dritten Leonard Ibsen-Krimi. Der Buchtipp für den Oktober, der macht Lust, selbst zu schreiben, meint Marie-Therese Stampfl von der Stadtbibliothek Graz. Also vielleicht gleich Notizblock und Stift bereithalten. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Ich finde es immer noch sehr cool, dass mir Michi Kober persönlich gegenüber sitzt. Du hast mir sogar was mitgebracht.
Ja, ich freue mich über die Einladung, ich freue mich total.
Wirklich sehr schön, Schatten über Sommerken zum Anhören, eine CD.
Ja, nur ganz alt, alte Technik quasi. Wir haben uns ja im Vorfeld schon kurz unterhalten, dass eigentlich kaum noch jemand einen CD-Player hat. Aber vielleicht findest du eine Möglichkeit, das irgendwie nur abzuspielen und zu digitalisieren.
Ja, vielleicht finde ich noch meinen alten Discman, den ich dann, ich glaube, da brauche ich dann jemanden zum Halten, damit alles ruhig bleibt und die CD zum Anhören ist.
Hoffentlich hast du damals die Batterien raus, weil sonst sind die jetzt ausgelaufen, weil schon total alles verkrustet und...
Ich muss sie zuerst einmal finden.
Okay.
Dann kümmern wir um die Batterien. Du bist hier in Graz im Rahmen des Fine Crime Festivals, bist wahrscheinlich auch generell sehr viel unterwegs auf Lesereisen in den letzten Jahren. Aktuell bist du einer, der auch gerne in Hotels schläft, gerne und gut?
Also nach wie vor ja eigentlich. Ich bin, ja... Also es ist ja immer wechselnd irgendwie, wie viel man unterwegs ist und so. Manchmal freut man sich dann auch schon drauf, dass man wieder wegkommt. Und ich glaube, meine Töchter und meine Frau freuen sich auch ab und zu, wenn ich mal wieder auf Lesereise gehe. Aber eigentlich bin ich echt gerne in Hotels. Also ich glaube, natürlich hat man da manchmal auch so Marotten und denkt sich, da überkommt es mir. Und dann denke ich mir, wie viele Leute haben jetzt schon auf dem Kissen geschlafen? Also wie viele haben da quasi nachts schon irgendwie ihren Trühlfaden sickern lassen und du legst jetzt da drauf mit nur einer winzigen Lage Baumwolle drüber. Aber ansonsten fühle ich mich immer sehr wohl in Hotels und ist eigentlich schon nett, unterwegs zu sein.
Du könntest auch dein eigenes Kissen mitnehmen.
Aber das hat so was Sonderbares dann, oder? Ja, findest du nicht? Ja. Ich weiß es nicht.
Ich habe das letztes Jahr nämlich auch den Thomas Raab gefragt. Der war auch ganz erstaunt, sein eigenes Kissen mitzunehmen. Eine Freundin von mir macht das prinzipiell. Mhm. Funktioniert natürlich am besten, wenn man mit dem Auto...
Und man muss es irgendwie vernünftig verpacken, weil im Zug, wenn das dann im Zug runterfällt, irgendwie bei Schneematsch oder so, dann möchte man lieber auf dem Hotelkissen schlafen dann. Aber ich freue mich tatsächlich, besonders in Graz zu sein. Das ist eine wahnsinnig schöne Stadt und das Festival ist sucht seinesgleichen, finde ich.
Es ist wirklich jedes Mal lustig, so ein richtiger Autoren- und Autorinnenauflauf. Da ist richtig was los, das ist sehr cool, ja. Nochmal zurück zum Schlafthema. Gibt es aber Momente vielleicht, wo du nicht einschlafen kannst und setzt du dich dann automatisch hin und schreibst, wenn du nicht schlafen kannst?
Also schreiben... mache ich nie eigentlich, wenn ich am Abend nicht einschlafen kann. Da versuche ich tatsächlich, ich höre viel Podcasts und da ist es dann schon so, dass man ja dann schon irgendwann mal sanft wegdämmert oder so. Das ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. Aber ich schreibe ganz, ganz gern und ganz viel in der Früh. wenn ich nicht mehr schlafen kann. Weil über 50 geht ja diese Nili-Bettflucht los und da ist es auch so, also wir sind auch relativ viel so mit der Familie unterwegs und so und so ein bisschen im Urlaub und so. Da genieße ich es zum Beispiel sehr, wenn ich schon um 5 oder um 5:30 aufstehe und dann habe ich schon 2-3 Stunden was geschafft, bevor meine Damen erstmal irgendwie aus dem Bett kommen. Und das ist aber echt gut, weil es ist tatsächlich bei mir so, dass ich versuche, jeden Tag zu schreiben oder zumindest jeden Tag sozusagen zu arbeiten. Und wenn man das in der Früh, in der Kühle schon machen kann, ist es eigentlich ganz gut.
Wir sind schon beim Thema Schreiben. Du bist Bestseller-Autor. Kennst du die Verkaufszahlen deiner Bücher?
Muss ich gleich hochstellen, verschlucke mich gleich. Also das ist, ich kenne da gibt es immer wieder verschiedene Aussagen und so, und dann teilweise schauen wir schon immer selber nach, was jetzt irgendwie aktuell gerade immer im Verkaufsprospekt steht und so. Ich habe nie eine letztgültige Excel-Datei gemacht. Hätte man eigentlich am Anfang mal anfangen müssen.
Das wäre schon eine schöne Kurve, oder?
Ich denke, es ist eine schöne Kurve, aber natürlich ist dann auch irgendwann mal ein Plateau erreicht.
Trotzdem, man kann, glaube ich, zufrieden sein.
Ich bin total zufrieden. Ich freue mich auch sehr, dass ich von diesem Beruf leben kann. Ich bin ja eigentlich Realschullehrer für Deutsch und Französisch und mache das seit inzwischen 15 Jahren nicht mehr. Und das ist schon echt ich weiß, dass das ein Privileg ist, dass man von seinem eigenen Schreiben leben kann und dass man sich das so einteilen kann und dass man auch so viel unterwegs sein kann und auch einfach den Tagesablauf so gestalten, dass man auf so Festivals gehen kann. Das alles wäre in meinem normalen Brotberuf nicht möglich gewesen und es hat viel mit Glück zu tun. Und natürlich aber auch viel mit den Leuten, die das mögen und die einen dadurch unterstützen, dass sie die Bücher kaufen.
Wie hat dieser Erfolg anfangs auch durch die Kluftinger-Reihe oder durch die Kluftinger-Reihe mit dem Volker Klüpfel zusammen, wie hat es dein Leben verändert? Deinen Beruf als Realschullehrer hast du aufgegeben?
Also komplett. Also da blieb eigentlich kaum mehr ein Stein auf dem anderen, weil es, das ist halt ein komplett anderes Leben einfach. Es war immer mein Wunsch als Lehrer, ich war auch echt eigentlich gern Lehrer, aber nicht. Es war immer mein Wunsch als Lehrer, zusätzlich noch was zu machen. Meine Eltern haben das beide gemacht, die haben tatsächlich auch Bücher geschrieben, aber Mathebücher. Mathe war, glaube ich, wirklich mein allerschlechtestes Fach in der Schule. Da hätte ich nicht in die Fußstapfen treten können, aber ich fand es immer ganz gut, weil die nur so, die haben immer so nur so eine Geschäftswelt gehabt und so, und die sind dann vom Allgäu aus ab und zu nach München gefahren zum Verlag und so, und dann habe ich mir gedacht, sowas würde ich mir auch wünschen, und dann hat es durch Zufall ja angefangen mit den Büchern und dann ging das Ganze nebenher und ja, wurde dann immer mehr halt zum Hauptberuf und dann war es natürlich wirklich ganz anders. Aber ja, es fehlt einem natürlich schon auch ein bisschen so, die Kollegen fehlen einem, also zu denen habe ich immer noch relativ viel Kontakt und so. Und nach wie vor finde ich es cool, wenn die Ex-Schüler von mir in der Stadt treffe, die dann irgendwie mir erzählen, was sie so machen. Aber verändert hat das Leben komplett.
Volker Klüpfel hat mir schon ein bisschen über die Entstehungsgeschichte vom Kluftinger erzählt, aber nicht, wie ihr beide euch eigentlich kennengelernt habt, beziehungsweise wie lange ihr euch schon kennt.
Also wir kennen uns eigentlich aus der Schulzeit, so so Weggehzeit, seit den 18. Geburtstagen. So. Da gibt es ein paar Bilder, die wir gegenseitig unter Verschluss halten, weil die niemand sehen darf, quasi, wie wir damals ausgeschaut haben. Und dann war das so, während des Studiums hat sich das immer irgendwie gehalten. Wir haben in der Nähe studiert und haben uns daheim dann halt auch mal getroffen. Wir waren eifrige Wochenendheimfahrer und sind dann halt miteinander weggegangen und so. Und dann wurde aus dieser Freundschaft auf einmal, wie gesagt, durch Zufall, ich hab mich irgendwann mal während des Examens hingesetzt, da habe ich so eine leichte Panik gekriegt.
Hättest du eigentlich lernen sollen?
Ich hätte lernen sollen und vor allem hätte ich schneller studieren sollen, weil ich habe ganz viel rumstudiert. Ich habe erstmal mit Lehramt angefangen, habe aber meinen Eltern, als ich weggefahren bin, gesagt, ich schreibe mich ein für Biologie, und dann habe ich mich für Französisch eingeschrieben und dann habe ich eine Weile Jura, also Jus studiert quasi, und dann habe ich ein bisschen Geigenbauausbildung gemacht und dann bin ich zu Lehramt zurückgekommen. Sprich, ich war jetzt nicht wahnsinnig stringent in meinem Studium und hatte ein bisschen Panik am Ende des Examens, weil ich mir dachte, wenn das jetzt nichts wird, ich bin schon Ende 20, was soll ich denn machen? Und dann war es so, dass ich hab Zulassungsarbeit geschrieben. Das ist so am Ende bei uns vom Studium muss man so vor dem Staatsexamen so eine größere Arbeit schreiben. Und da hat die Dozentin drunter geschrieben, in Soziologie war das, diese Arbeit verrät Schreibtalent. Und ich in meiner Panikattacke am Ende des Examens habe mir gedacht, ich kann ja nichts. Also das mit Geigenbau hat auch nicht klappt und so. Was soll ich denn machen? Und dann habe ich mir diese Arbeit und dann habe ich mir gedacht, okay, Schreibtalent, vielleicht gehst du zur Zeitung. Dann habe ich nachgeschaut, Zeitung braucht man abgeschlossenes Hochschulstudium. Okay, also dann habe ich mir halt hingesetzt. Ich hatte damals diese Donna Leon-Krimis hier, Brunetti und so, gelesen. Und habe mir gedacht, dann schreiben wir halt mal einen Allgäu-Brunetti und habe das angefangen und habe das dem Volker geschickt. Und dann, das war eigentlich so der Grundstock, wieso das überhaupt sozusagen diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Ja. So, das ist eigentlich in Kurzform das, wie es so war.
Nochmal kurz zurück, diese Bilder, die es ja leider nicht gibt von dir und dem Volker, ja. Da 17, 18, die kann ich ja leider nicht sehen, aber wie wart ihr damals so drauf? Wie warst du damals so drauf mit 17? Was würdest du deinem 17-jährigen Ich heute sagen?
Ich habe deutlich mal, meine Tante ist neulich 80 geworden, da hat sie mir ein Foto geschickt von ihrem 50. Geburtstag. Und da war ich drauf und da hat sie gesagt, also ihr habt die am Anfang gar nicht erkannt. Das war tatsächlich eben vor 30 Jahren. Ich war so ein Typ Fischerhemd und Palästinenserschal mit so, also ein bisschen alternativ halt auch. Und wir sind auch immer zu so, ja, so grungiger Musik und so gegangen. Und der Volker war aber eher so, also der bezeichnet sich selber ja immer so als Popper und so. Der war eher, hat eher auf sein Äußeres geachtet und ich war eher so, also ich hatte jetzt keine ganz langen Haare, aber schon, ja, also.
Ja. Und hättest du einen guten Rat für dein jüngeres Ich?
Ja, andere Frisur, andere Klamotten und nicht immer nur, also, ja, nein, es war schon okay, so, ich bin ja deswegen der geworden, der ich war, aber ich hätte vielleicht auch nicht immer nur für 1000 Mark Autos kaufen sollen, die dann irgendwie, und immer diese alten Mercedes, das war halt, war jetzt auch nicht so der Frauenheld damit.
Hast du auch damals vielleicht schon einmal daran gedacht, Schriftsteller zu werden?
Nie.
Nie, das war damals wirklich noch gar kein Thema, kein Gedanke, kein Funk.
Überhaupt nicht. Ich war in Deutsch ganz gut und in Französisch auch, da musste ich auch nichts machen. Irgendwie, da musste ich nie groß was lernen und so. Und hab meinen Deutschunterricht genossen und so, aber ich habe jetzt nie auch freiwillig Kurzgeschichten oder so geschrieben. Also eigentlich gar nicht. Und ich bin dann halt über das Germanistikstudium so eigentlich erst so richtig zum Lesen kommen. Ich war auch kein so ein riesengroßer Leser damals. Also habe lieber meine Pumuckl-Kassetten angehört und habe halt irgendwie, ich bin ja quasi vom Fernsehen aufgezogen worden, erst mit Amdam Des, weil bei uns hat man ein ORF reingekriegt und dann halt so mit den klassischen Vorabendserien. Und eigentlich bin ich dann erst so mit Anfang 20 so richtig auch zum Lesen kommen.
Ja, was war deine Lieblingsvorabendserie?
Also ein Colt für alle Fälle war schon ganz cool für die. Das war schon. Simon und Simon fand ich auch super. Ich glaube, das hart, aber herzlich. Und die deutschen Sachen dann halt auf Achse fand ich super. Und das war schon ganz nett.
Mit Leonard Ibsen hast du jetzt einen neuen Ermittler. Geboren, ins Leben gerufen, 2023 war, glaube ich, der letzte Teil. Jetzt muss man nur helfen bei der richtigen Aussprache. Sonne über...
Sömarken. Sonne über Guyem.
Guyem. Okay, Guyem. Das ist relativ weit weg vom Allgäu. Wobei, muss ich mal unterbrechen, Tatort in euren Büchern war auch schon mal Frankreich. War das so ein einmaliger Ausflug? Also zwei Bücher gibt es davon.
Das war auch ein Urlaubsort.
Auch ein Urlaubsort. Ja. Und von euch beiden?
Ja, von mir eigentlich. Und das ist, dieses Port Grimaud ist so ein ganz besonderer Ort, weil das ja also kein gewachsener Ort ist, sondern so eine Retortensiedlung im Meer und so. Und dann, ja, wir hatten da mal Häusle gemietet und so und waren da zwei Wochen und ich bin halt so, ich weiß auch immer, ich ja schon immer ein bisschen auf Empfang und dann, das war eine coole Mischung und dann habe ich es dem Volker mal vorgestellt und dann konnten wir dabei ganz gut andocken.
Und es waren zwei Teile, gibt es, wie gesagt. Ja. Ist das beendet für euch?
Das ist erstmal beendet, ja.
Gut. Leonard Ibsen, war man, aber hat es Spaß gemacht, so mal wirklich.
Ja, total. Das ist auch immer ein bisschen, also nichts gegen den Kluftinger, aber den manchmal sozusagen, sich manchmal von dem für eine Weile zu verabschieden, ist auch ein bisschen wie Urlaub.
Ja. Leonard Ibsen, den hast du auf Bornholm geschickt, auch ein Urlaubsbuch von dir. Was magst du in Dänemark? Das ist der Lifestyle, die Menschen.
Das sind schon die Menschen eigentlich. Also ich habe wirklich angefangen, mal reinzuschnuppern, da haben wir schon Kinder gehabt, nach Skandinavien. Und meine Frau hat mich dann fast dazu gezwungen, über Bornholm nach Schweden zu fahren mit unserem alten Wohnmobil. Und ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich weiß nicht, also so Ostseeinsel, das hört sich halt so ein bisschen schwierig an. Ja, erstmal, wenn man noch gar keinen Zugang irgendwie hat. Ich war davor auch eigentlich immer nur im Süden im Urlaub. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und das habe ich vom ersten Moment angekriegt. Das ist so schön da. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wir waren viele Jahre dann immer wieder dort und einmal eben auch während der Pandemie. Und es war es war halt so eine Leichtigkeit, die diese Dänen ausstrahlen. Und das war da auch so. Die haben einfach alles nach draußen verlegt. Und man musste da nicht groß irgendwie sich verrenken und so. Und trotzdem war es aber, hat man ein sicheres Gefühl gehabt. Und die Dänen sind total offen, aber auch nicht so, dass sie einem jetzt irgendwie sozusagen sofort ins Gesicht springen, sondern das sind total nette Leute. Und dann ist es da oben dieses Licht, das ist dieses Klima auf Bornholm, die haben ja fast mediterranes Klima. Und das ist eine Mischung, der ich mich schwer entziehen kann.
Ja, und du bist immer auf Empfang, hast du gesagt, hat es dann gleich beim ersten Besuch so gekribbelt, da möchte ich jetzt irgendwie, da muss was draus werden.
Eigentlich nicht, weil ich habe ja normalerweise immer Arbeit dabei im Urlaub und dann hat man ja so ein bisschen Scheuklappen auf. Und es ist, wie du sagst, es ist natürlich von uns aus wahnsinnig weit weg. Und dann da habe ich mir gedacht, ja, die Recherche wäre dann natürlich schon sehr aufwendig. Das kam erst nach ein paar Jahren. Da waren wir dann nicht mehr im Wohnmobil, sondern im größeren Familienkreis in einem Ferienhaus. Und da war es so, keine Ahnung, ich war viel mit dem Hund unterwegs und da hatte ich eben nichts dabei zum Arbeiten. Das war irgendwie, der letzte Kluftinger war abgegeben und so und ich hatte, ja.
Ist es befreiend gewesen oder?
Das war befreiend, aber auch ein bisschen schwierig. Ich fall dann schon auch mal ein bisschen in ein Loch. Und dann haben meine Töchter und meine Frau, die sagen mir immer nach, ich wäre ein anstrengender Urlauber, weil ich halt schwer nichts tun kann und so. Und dann haben die echt, also die haben die Krise gekriegt, weil ich halt, ich hatte ja nichts anderes zu tun. Ja, genau, die haben dann irgendwie gesagt, jetzt geh mal raus und leg die mal auf die Liege und komm mal runter und nerv uns nicht die ganze Zeit. Und dann kam eben die Müllabfuhr irgendwie, hellblaues Auto, weiße Aufschrift Leonard Ibsen und dann dachte ich mir, hey, cool, so heißt mein Kommissar. Und dann ging es los und den ganzen Urlaub habe ich dann auch schon recherchiert.
Okay, ja, sehr lustig. Kriegst du dann beim Schreiben, das sagt der Kluftinger natürlich, hat sehr viel Einfluss und ständig irgendwie werden die Kluftinger-Bücher mit eurer beiden Namen verbunden. Kriegst du den dann beim Schreiben so richtig aus dem Kopf oder spuckt er ein bisschen immer herum? Das muss anders sein als beim Kluftinger.
Also dadurch, dass wir ja zusammen auch schon ein paar so Ausflüge gemacht haben, wir haben mal so einen Thriller geschrieben und so ein Retro-Buch, das an der Adria in Italien spielt und so. Deswegen war so der Umgang mit einem anderen Ton eigentlich schon immer da. Also mir war auch klar, dass der anders klingen muss, aber das war kein großer Aufwand, das hat er einfach. Also das ist ein anderer Typ, der ist, keine Ahnung, 15 Jahre jünger als Kluftinger und so und dann diese ganze Atmosphäre da oben, das drängt sich eigentlich auf, dass das anders ist. Und also ich habe dann eher so ein bisschen im Hinterkopf immer, der darf jetzt auch nicht zu viel Macken haben, nicht, dass er eine vom Kluftinger, also so der soll auch nicht so ein alter Grantler werden wie der Kluftinger oder so. Also eher so kontrastiv, dass du dir denkst, so nicht.
So nicht. Kluftinger beiseite schieben, kannst du auch den Volker Klüpfel beiseite schieben, wenn du alleine für dich schreibst oder hast manchmal das Gefühl, na, er schaut ein bisschen oder würde da wahrscheinlich wieder ausbessern.
Das denkt man sich schon manchmal. Und dann denkt man sich, das geht jetzt durch. Und beim Kluftinger wäre das nicht sozusagen im Buch gelandet. Aber auch das war natürlich was komplett Neues. Wir hatten, bis ich da angefangen habe, 20 Jahre nur immer zusammengeschrieben und jeder Satz und jedes Wort war ein Kompromiss. Und auf einmal konnte man machen, was man wollte. Also musste ich natürlich irgendwie dann mit der eigenen Frau und dann mit der Lektorin auseinandersetzen, aber ansonsten hatte man quasi freie Hand. Was natürlich total, also super Gefühl einerseits war, aber andererseits auch natürlich eine gewisse Sicherheit vermissen ließ, die das halt natürlich auch hat, wenn man sozusagen, also man steht halt allein im Wind. So, das ist halt, du kannst es auf niemanden anderen mehr schieben, wenn du eine schlechte Rezension kriegst und die lese wirklich jede und nimm mir eigentlich auch jede zu Herzen und da kannst du halt nicht sagen, ja, das ist ja vom Glüpfel, sondern du kannst es nicht mal dir selber vorlügen, sondern das trifft dich alles komplett. Aber das lobt natürlich auch.
Ja. Steht bei dir eigentlich, wenn du ein Buch angehst, steht der Plot von vorne bis hinten, bevor du dich hinsetzt zum Schreiben?
Inzwischen steht der Plot ganz, weil wir bei unserem ersten Buch nicht mehr wussten irgendwann, also ob es überhaupt sozusagen vernünftig durchziehbar ist. Und dann hat man 3 Wochen, wo wir gesagt haben, also entweder fällt uns jetzt was ein oder wir müssen es lassen. Und deswegen, also machen wir das zu zweit auch immer und da war aber auch wieder, wusste ich auch nicht, soll ich mir das jetzt alles aufschreiben oder soll ich es mir nur überlegen und so, und ich mache es eigentlich genauso wie im Duo, ich schreibe mir alles komplett auf, ich habe jetzt gerade für mein viertes, das kommt nächstes Frühjahr raus, das vierte Ibsen, ist der komplette Plot jetzt durchgeplant und ich bespreche das dann auch schon am Anfang mit meiner Lektorin und dann muss man es, und das ist eigentlich schön, weil also der ganz kreative Prozess ist jetzt eigentlich gemacht, jetzt muss man es nur noch schreiben quasi. Und das ist dann gar nicht mehr so, aber sagen wir so, das ist viel planbarer, als da musst du nichts einfallen, weil es steht schon alles da. Du musst es nur in Worte fassen und das macht die Arbeit halt auch schön planbar. Da kann man im Zug schreiben und im Hotel und egal wo man ist.
Aber es gehört doch viel Selbstdisziplin dazu, oder? Sich selbst, ja, oder hast du manchmal das Gefühl, du musst dich aufraffen oder freust dich einfach jedes Mal?
Nein, das ist schon auch Arbeit, ehrlich gesagt. Also ich arbeite schon gern, aber klar ist es Selbstdisziplin. Es war am Anfang, als ich meinen Lehrerberuf aufgeben habe, musste ich meinen Tag so strukturieren, weil das geht sonst alles so weg. Und dann ist es auch unbefriedigend. Dann hast du das Gefühl, du hast überhaupt nichts gemacht. Und ich habe mir dann so feste Arbeitszeiten überlegt und wir haben dann ja zusammen geskypt am Vormittag und jetzt gibt es nicht mal mehr Skype, das kann man gar nicht mehr. Aber dann hat sich so eine Struktur rausgebildet und ich habe jetzt aber, und das ist für mich der Königsweg, seit 4 Monaten ein Büro in der Stadt.
Also du schreibst auswärts.
Ja, ich habe ja immer in meinem Dachboden quasi geschrieben, in meinem Arbeitszimmer. Und jetzt ist aber meine Frau, die ist auch Lehrerin und die hat jetzt pausiert und die schafft jetzt bei mir mit. Also die macht mir halt so das Backoffice, wie das im Neudeutsch heißt und so und berät mich aber schon auch sozusagen in jetzt bei den Ibsen-Sachen und so. Und da war es echt schwierig von daheim aus. Also sie saß dann so im ehemaligen Kinderspielzimmer, hat sich irgendwie einen Schreibtisch reingestellt und an ihrem Lehrerschreibtisch, da war dann halt, ich habe irgendwie Videotelefonie und sie saß dabei, es war immer saublöd. Und jetzt haben wir uns das gemietet, so ein kleines Büro und wir wohnen zwar eh in der Stadt und das ist jetzt aber ganz im Zentrum und so und dann, da gehen wir da jetzt immer hin mit unserem Hund und so einer Tasche mit, also das ist echt, das ist super. Meine Frau geht dann meistens mittags heim, und wir gehen manchmal so mittags so zum Mittagstisch in die Stadt und so und ich bleib dann halt bis, keine Ahnung, 6, 7 oder so und dann lasse ich aber jetzt meinen Computer auch drin und das ist echt schön.
Kann man doch wirklich einmal sagen, für heute erledigt.
Ja, ja, das ist gut.
Bist du auch ein Autor, der gerne liest?
Ja, also es ist natürlich, ich höre tatsächlich auch ganz viele Hörbücher. Ich habe echt das Problem, ich habe früher ganz viel im Bett gelesen, aber ich glaube, das ist aus Alter. Ich schlafe dann immer ein und dann fliegt er das Buch aufs Gesicht. Das ist echt schwierig. Wenn man beim Hören einschläft, dann hat man zwar wahnsinnige Ohrenschmerzen, aber es ist immer noch besser, als wenn man vom Buch erschlagen wird quasi.
In welcher Richtung gehen die Bücher, die du liest?
Ich lese auch gern Krimis. Ich bin wirklich Krimi-Fan und ich bin auch Krimiserien-Fan. Also ich habe den neuesten Banalek zum Beispiel, liegt jetzt wieder bei mir auf dem auf dem Nachtkästle, also den neuen Dupin halt. Und das ist wirklich, ich warte auf die, ich bin ja auch total froh, dass es dieses Serienphänomen bei uns auch gibt. Ich kann das auch nachvollziehen, weil ich bin immer froh, wenn ich dann mitkriege, wenn die neue Folge erscheint. Und manchmal bin ich dann auch ein bisschen sauer irgendwie, weil ich mir denke, was macht ihr mit der Serie? Oder überlegt euch mal was Neues und so. Aber ich kaufe mir die immer. Also, und ich lese die immer, weil es ist halt, ich will immer wissen, wie es weitergeht. Meine Frau sagt dann immer, wenn die immer drüber aufregst, dann dies ist halt nicht mehr. Und ich bin aber wirklich so ein Krimiserien-Junkie.
Ja, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn die Serie zu Ende ist. Oder ich weiß, jetzt muss ich ein Jahr lang wieder warten.
Und zu Ende ist so traurig, oder?
Ja.
Ja.
Und manchmal habe ich dann gar nicht Lust, zu einem anderen Buch zu greifen, weil ich
das noch
verarbeiten muss.
Ja. Also mir geht es ja sogar oft so, dass ich mir das Letzte dann nicht mehr durchlese, weil ich nicht das Ende sozusagen haben will. Ich bin großer Fan der Sitcom Seinfeld und habe aber nie die letzte Folge gesehen. Habe ich mir nie angeschaut, weil ich finde das so, das ist so traurig und alles andere bis dahin ist quasi, hat nur so eine Unschuld und so. Aber bei Krimiserien ist es ja dann oft so, dass die Autorinnen oder Autoren dann doch nochmal Geld brauchen. Und dann fangen sie, und dann, ja, dann gibt es so eine Auferstehung und so, auch wenn der Held gestorben ist.
Ein anderer Buchtipp kommt jetzt von der Stadtbibliothek Graz. Der Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz, der kommt heute von der Chefin persönlich. Marie-Therese Stampfel sitzt mir gegenüber, die Herrin über die Stadtbibliothek, über alle Zweigstellen. Marie-Therese, welches Buch hast du dir ausgesucht? Was hat dir besonders gut gefallen, dass du es hier vorstellen willst?
Ja, es ist heute ein Sachbuch und zwar etwas ungewöhnlich für den Benedikt Wells, ein Sachbuch. Das Buch heißt Geschichten in uns und es geht vom Schreiben und vom Leben. Ja, was hat mich besonders berührt? Also grundsätzlich oute ich mich. Mir hat auch das Buch Heartland von Benedikt Wells sehr, sehr gut gefallen. Und der Benedikt Wells wollte eigentlich kein Buch oder längere Zeit jetzt keinen Roman schreiben. Aber er hat sozusagen nicht anders können und wollte eben, glaube ich, nur ursprünglich einen Text für seine Website verfassen. Und dann ist eben dieses Buch daraus entstanden. Was macht so besonders? Man bekommt wirklich einfach große Lust selbst zum Schreiben.
Der Autor ist mir bekannt, auch über das Buch wurde schon viel, viel gesprochen. Es wurde oft empfohlen. Wie ist es deiner Meinung nach aufgebaut? Ist es auch wirklich ein Sachbuch oder auch unterhaltsam zu lesen?
Ja, der erste Teil ist sehr unterhaltsam, weil es eigentlich wie ein Roman geschrieben ist. Ein biografischer Teil. Benedikt Wells gibt sehr viel Preis über sein Leben, über seine Kindheit, wie er zum Schreiben gekommen ist, wie sich seine Leidenschaft zum Schreiben entwickelt hat und vor allem auch, wie schwierig es ist, im Endeffekt dann den Durchbruch zu schaffen als Autor. Und ja, also welche Hürden er da alle zu überstehen gehabt hat, und um schließlich und endlich bei seinem Lieblingsverlag, dem Dionys Verlag, dann zu landen. Im zweiten Teil gibt es wirklich viel Handwerkzeug zum Schreiben, aber vor allem auch dieser Übergang vom ersten zum zweiten Teil macht einfach wahnsinnig viel Lust zum Schreiben, auch für Personen, die vielleicht noch nicht den großen Wunsch bisher gehegt haben, ein Buch zu schreiben. Es motiviert einfach, seine eigenen vielleicht kurzen Texte in einen Roman zu packen oder es zu versuchen.
Wie weit bist du mit deinem Manuskript?
Ja, also ich glaube, also man muss auf alle Fälle, also das schreibt auch der Benedikt Wells sehr gut. Er hat auch seine Bücher viel zu früh abgegeben. Also es ist wirklich auch viel Arbeit dahinter, an diese Texte zu feilen und wirklich weiterzuentwickeln und end zu verarbeiten. Also ich denke, ich bin da also mit meinen Texten bei den ersten Stufen. Da müsste man noch sehr viel hinein investieren, um die zu einem fertigen Roman zu packen. Aber ich habe schon Lust bekommen, im nächsten Urlaub oder wenn ich mal länger Zeit habe, wirklich auch mehr Zeit in das Schreiben zu stecken.
Jetzt ist Benedikt Wells kein unbekannter Autor. Was hast du über ihn alles herausgefunden?
Ja, ich wusste zum Beispiel nicht, dass er der Cousin von Ferdinand von Schirach ist und dass er sogar vor Ferdinand von Schirach bekannt war. Er hat keine Kindheit in Watte gepackt gehabt, also er hat wirklich eine sehr harte Kindheit gehabt und auch seine ersten Jahre in Berlin Anfang der 2000er beschreibt er wirklich sehr gut, wo er in einer sehr günstigen Studentenwohnung wirklich gefroren hat und wenig zu essen hatte. Aber der Wunsch als Schriftsteller erfolgreich zu werden, war so groß, dass er da wirklich einfach auf sich viel auf sich genommen hat und er hat gar nicht anders können, wie schreiben, weiterschreiben und das immer wieder zu versuchen. Und ich glaube, er hat 60 Absagen bekommen, bis ihm dann der Diogenes Verlag genommen hat.
Benedikt Wells, Die Geschichten in uns, ein Buch, das mich auch schon sehr lange reizt. Mal schauen, vielleicht geht es sich demnächst aus. Dankeschön, Marie-Therese.
Ja, hat mich sehr gefreut, liebe Martina. Dankeschön.
Zurück zu Leonard Ibsen. Dreimal hast du ihn schon ermitteln lassen. Du hast schon gesagt, dass vom vierten Teil, da steht der Plot. Ich habe mir den dritten Teil jetzt extra für den Urlaub aufbehalten.
Oh cool, wo geht's denn hin?
Nach Kroatien, ans Meer.
Ja, sehr schön. Es ist halt schon Norden, aber da, es ist Sommer. Also von daher ist es eigentlich ideal da dafür.
Ja, freue mich schon sehr. Hab auch noch keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ja, eben Teil 4 kommt. Bin sehr froh. War diese Reihe auch gleich auf mehrere Teile ausgelegt? Hast du dir selbst da schon ein Ende gesetzt?
Bis jetzt nicht. Also, das ist ganz komisch. Ich hatte immer Angst, so, oder die ersten Jahre beim Schreiben hatte ich immer Angst, dass mir die Ideen ausgehen. Und als ich den Entschluss gefasst habe, diese Bornholm-Krimis zu schreiben, habe ich mir gleich ein paar Plots überlegt und habe auch schon irgendwie noch drei Buchtitel sozusagen auf Reserve und komischerweise also sehe ich noch kein Ende bis jetzt.
Sehr schön. Bin ich beruhigt?
Ich auch. Ich bin ja schon auch froh, dass solche Sachen weitergehen. Ich möchte die ja auch nicht sterben lassen jetzt alle da.
Also du gewinnst deine Figuren lieb sozusagen.
Ja, eigentlich schon. Also ich hätte auch echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sagen müsste, der stirbt oder so. Wäre nicht schön.
Das wäre nicht schön. Das wäre nicht schön. Wird es auch beim Kluftinger weitergehen?
Ja, wir fangen jetzt, also wir treffen uns jetzt nachher mal zum Essen und so und haben eigentlich für Anfang Juli uns vorgenommen, dass wir erste Plot-Ideen für den Kluftinger sammeln und im September fangen wir an mit der Arbeit am nächsten Buch. Und das wird dann im Herbst 26 erscheinen.
Das ist dann schon der 14., gell?
Ja.
Wie ist das für dich? Du hast dein Buch beendet, dann geht's natürlich auch um Promotion, Lesereise und alles. Gleichzeitig arbeitest du vielleicht aber auch schon oder wahrscheinlich am nächsten. Mhm. Kannst du da gut switchen? Altes oder aktuelles Buch, was wir zu lesen bekommen, promoten, am neuen arbeiten?
Ja, tatsächlich war es früher so ein bisschen entzerrter. Da war das echt so, da haben wir 1,5 Jahre uns Zeit genommen für einen Kluftinger. Und da war das dann halt, jetzt ist das Buch fertig und dann planen wir eine Lesung und dann machen wir die Lesereise und dann geht's irgendwann weiter. Inzwischen hat sich die Schlagzahl auf ein halbes Jahr erhöht. Also in den letzten 4 Jahren ist jedes halbe Jahr ein Buch von mir erschienen und dann geht's nochmal anders. Also dann muss das einfach verzahnt sein. Und man weiß ja aber, wie das alles klingen muss und so. Und eigentlich ist das auch eine ganz schöne Abwechslung irgendwie, dass man nicht nur schreibt, sondern halt auch verschiedene Tätigkeiten hat.
Was erfährt man über dich im Klappentext? Du kommst aus dem Allgäu, lebst auch dort weiterhin?
Ja.
Und du reist gerne. Was ist dein Lieblingsland?
Frankreich. Also Frankreich im Süden und Dänemark im Norden tatsächlich. Ja.
Wo möchtest du unbedingt nochmal hin? Oder nochmal oder zum ersten Mal? Welches Land würdest du gerne entdecken?
Wir waren jetzt im Frühjahr in Mexiko und haben meinen Onkel besucht, der da lebt. Und ich war zum ersten Mal dort und da möchte ich auf jeden Fall wieder hin.
Ja? Ja. Ich nehme auch an, deine Familie bestimmt ein bisschen den Alltag. Du hast zwei Töchter.
Ja.
Bist du ein Papa, der auch gut Frisuren machen kann?
Gar nicht, überhaupt nicht. Nee. Aber ich koche jeden Tag. Aber Frisuren bin ich echt, da bin ich ganz, ganz, ganz. Also ich kann. Die Töpfe, die würden bei mir furchtbar ausschauen, glaube ich. Also das, aber da können die sich ja gegenseitig helfen, das ist ganz praktisch.
Da bin ich froh, dass ich 2 Söhne habe.
Sei froh.
Bist du sonst so für andere so Mädchensachen ein bisschen eingeteilt, Einkaufsberater oder?
Ja, von Anfang an natürlich. Klar, ja, das schon. Und also meine jüngere Tochter, die hat ein Pferd. Und also bin da auch der Pferdepapa und so, weil das ist eigentlich ganz gut. Die mich macht so Westernreiten und so. Und das ist eigentlich ganz nett, wenn man dann so gefühlt mit dem karierten Hemd irgendwie an der Koppel steht und so. Also ich konnte lang nichts damit anfangen, hatte auch wahnsinnig Angst vor dem. Aber inzwischen ist okay.
Gibt's Hobbys, von denen wir wissen sollten, müssen, wollen?
Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich schaffe ja viel und dann fahren wir halt oft weg. Das ist der Ausgleich und Skifahren halt. Wenn's die Zeit erlaubt und wenn's das Schnee hergibt, ist das mein Allerliebstes.
Ja. Du, wenn du zu Hause unterwegs bist, erkennt man dich? Bist du schon ein bisschen der Star?
Na, der Star nicht. Also wir wohnen ja in einer kleinen Stadt. Also Memmingen hat 45.000 Einwohner und da kennt man mich ja aber halt ganz normal. Also so, da ist man nicht der Star. Wie gesagt, da ist man ja der ganz normal halt jeden Tag in der Metzgerei einkauft und so. Und also warum auch nicht? Aber wenn's einen dann doch mal irgendwie, wenn man an der Baumarktkasse steht, irgendwie mit der total verdreckten Hose und dann geht nichts vorwärts und dann goschelt man halt doch mal irgendwie, dann sagt jemand, Klopftinger, und man denkt sich, ja komm, das hätte es jetzt auch nicht braucht, hätte man sich lieber ordentlich aufgeführt.
Du hast vorhin gesagt, ein bisschen vermisst du an deinem alten Beruf auch die Kollegen, aber würdest du nochmal zurückwechseln wollen?
Nee, ich glaube, ich wäre auch nicht mehr resozialisierbar, ehrlich gesagt. Also das wäre echt ganz schwierig für die Schülerinnen und Schüler wäre es schwierig und für die Kolleginnen und Kollegen auch. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr so richtig unterordnen und ich hätte kein Problem damit, um 7:30 anzufangen, da geht bei uns die Schule los, aber in dieses Korsett zurück, das wäre, glaube ich, schwierig für mich.
Mhm. Ganz kurz noch, ich habe eine neue Kategorie ins Leben gerufen, der Volker Klüpfel war der Erste, der das ausprobieren durfte bzw. musste, ein sehr verkürztes Stadt-Land-Fluss-Spiel.
Cool.
Und auch stark verändert. Du sagst mir einfach einen Buchstaben. Wir haben es das letzte Mal so gemacht, dass ich die Buchstaben so leise.
Ja.
Das hat nicht so gut funktioniert.
Oh, schade. Sollen wir es nochmal probieren vielleicht?
Nein, das Risiko ist zu groß.
Okay.
Wir werden es jetzt so machen. Du sagst mir einen Buchstaben. Ich sag dir einen Begriff und du sagst mir dann, was dir dazu einfällt.
Okay.
Buchstaben.
Okay. Da müsst ihr jetzt wissen, was bei Stadt, Land, Fluss der einfachste Buchstabe ist. Aber ich sage jetzt einfach mal M.
Eine Charaktereigenschaft von dir.
Je. <Yeah. lacht> Mildtätigkeit.
Okay, weiter.
R.
Das ist sicher leicht für einen Autor. Ein Adjektiv. Super kreativ, hoffe ich schon.
Das setzt mir jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen unter Druck. Also, wie wäre es mit Rot?
Ja.
Ja, total kreativ.
So, aufhängen, ja. Bitte ein Buchstabe.
L.
Ein Getränk.
Ein Lumumba.
Ist es so eine Art Rum?
Das ist, glaube ich, ein Kaba, also ein Kakao mit Schuss. Aber ich glaube, man darf es nicht mehr sagen. Ich sagte was anderes, ich sage Limo.
Auch sehr kreativ. Aber ja, ist ein Getränk. Noch ein Buchstabe.
Ein S.
Eine Mordart.
Es ist Strychninvergiftung.
Gut. Geht noch einer?
Nö, es geht auf jeden Fall noch einer. Dann nehmen wir mal A.
Etwas, das du nicht gerne machst.
Aufräumen.
Und?
N?
Eine Sportart.
Nordic Walking.
Machst du das?
Na, um Gottes Willen. Nein, ich mache ja wenige Sportarten, wie wir gerade gehört haben.
Ja, und abschließend, ich habe schon gesagt, ich habe mir dein Buch für den Urlaub aufgehoben und es wäre voll cool, wenn du mir noch eine kurze Kostprobe geben.
Ja, voll gern.
Und überhaupt mal erzählst, worum es geht im Teil 3.
Also,
Lennart, der hat sich ja ziemlich gut eingelebt.
Der hat sich total gut eingelebt. Der ist ja so, der wollte ja eigentlich dem seinem Burnout ein bisschen entfliehen und so. Und also inzwischen muss man ehrlich sagen, also gut angekommen und hat nette Kolleginnen da auf der Insel und so. Das ist okay, aber jetzt ist es so, es ist quasi Hochsommer auf Bornholm und die Hitze ist ziemlich drückend und er hat Urlaub. Und auch der Lennart kann nicht so richtig irgendwie halt abschalten und er weiß auch nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Er hängt ein bisschen bei seiner Freundin Maren rum. Die hat ja so ein Sternelokal und da ist natürlich im Moment gerade Hochbetrieb im Sommer. Und ja, also es ist halt, ja, bisschen langweilig für ihn. Da ist es eigentlich ganz gut, dass, also natürlich ist es nicht gut, aber das Verbrechen kommt jetzt ziemlich stark, weil in Marens Restaurant fällt ein Mann tot vom Stuhl. Das ist nicht irgendwer, sondern Marens Ex-Freund, und der ist ein Star des dänischen Kochfernsehens. Und ja, es wird ziemlich schnell klar, dass es eine Vergiftung mit Tollkirsche ist. Und diese Maren mit ihrer Nordic Cuisine, die nimmt ja immer irgendwelche Wildfrüchte und bringt sie auf den Teller. Und das heißt, sie ist jetzt tatsächlich auch verdächtig.
Aha, okay. Und wo steigst du ungefähr ein?
Ich steig ein, Lennart darf nicht offiziell ermitteln. Er muss das auf eigene Faust machen. Und er kommt selber so ein bisschen ins Grübeln, ob das, was Maren ihm da erzählt, wirklich alles die reine Wahrheit ist. Und er kommt auch drauf, dass die ihm längst nicht alles aus ihrer Vergangenheit erzählt hat. Und jetzt ruft auch noch ausgerechnet der Vater an. Mit einem Mal wurde es finster. Schwarze Wolken warfen tiefe Schatten über Lennarts Häuschen. Ein Blitz zuckte derart hell, dass der gesamte Garten für einen Augenblick in gleißend kaltes, unwirkliches Licht getaucht war. Ein gewaltiger Donner ertönte fast ohne Verzögerung und ließ sogar die Fensterscheiben vibrieren. Im selben Moment brummte sein Handy. Auf dem Display erschien das Konterfei seines Vaters. »Junge, was macht ihr denn für Sachen da auf eurer Insel?« fragte Karl Ibsen, ohne eine Begrüßung abzuwarten. In seiner Stimme lag Besorgnis. »Jetzt erzähl doch mal, was bei dir so los ist. Da muss ich also in der Zeitung lesen, dass in Marens Lokal wer gestorben ist und sie unter Mordverdacht steht. Also was die Ermittlungen angeht, bin ich nicht involviert. Ich habe nämlich gerade Urlaub.« »Bitte was? Wieso lässt du deinen Kollegen derart hängen?« »Was ist denn los, Junge? Sag bloß, du rauchst neuerdings Marihuana. Papa, wie kommst du denn darauf? Na, man hört immer wieder, das Zeug würde so lethargisch machen. Also, nachdem ich 50 Jahre ohne Kiffen ausgekommen bin, fange ich jetzt auch nicht mehr an. Britta hat sich das absegnen lassen in Kopenhagen mit meiner Suspendierung. Ich bin nun mal befangen wegen der Beziehung zu Maren. Du bist aber doch ihr Vorgesetzter. Lass dich bloß nicht so unterbuttern. Auch in Beziehungen sollte man übrigens tunlichst zusehen, dass man die Hosen anbehält.« Sein Vater senkte die Stimme. »Weißt du, ich gebe mir ja manchmal das Gefühl, sie hätte die Oberhand, damit sie mir häufiger zu Willen ist. Frauen in einem gewissen Alter sind da oft Papa. Ja, bitte schließ nicht von deiner Beziehung auf meine, ja? Das tue ich nicht, aber man darf sich nicht verbiegen lassen, sonst ist man nicht mehr interessant. Man muss seine Ecken und Kanten behalten. Das ist für die Damen geheimnisvoll und anziehend. Karl, kann es wirklich sein, dass du schon wieder Socken unter das Sofakissen geschoben hast? Du musst endlich lernen, ordentlicher zu werden, sonst bekommen wir zwei ein Problem.« Lennart hörte ein Rascheln, danach kam es nur noch dumpf aus dem Lautsprecher. »Ja, mein Engel, ich mach das alles sofort, bin nur gerade noch am Telefon, aber du hast ja in allem so recht.« Danach war sein Vater wieder normal zu verstehen. »So, ich musste Mirjam nur schnell sagen, was sie noch im Haushalt machen und was sie heute Mittag kochen soll.« So, verstehe. Junge, was ich dir sagen wollte wegen Maren, also nicht, dass du das in den falschen Hals bekommst, aber also die mit Abstand meisten Giftmorde werden von Frauen verübt.« Lennart schüttelte lachend den Kopf. »Papa, erstens mal stimmt das überhaupt nicht, und wenn du mich warnen möchtest, sie will mich nicht umbringen.«
»Ja, das sage ich ja nicht. Aber manchmal glaubt man, Menschen zu kennen, während sie hinter deinem Rücken schon zum Dolchstoß ansetzen.«
»Papa, was soll denn der Scheiß? Sei mir nicht böse. Aber als Vater macht man sich immer Sorgen um seine Kinder. Wirst du auch kennen. Du warst doch bisher so schrecklich begeistert von Maren.«
»Natürlich, sie ist charmant. Aber ich war vielleicht insgeheim auch einfach froh, dass du so bald nach der Scheidung wieder jemanden hattest. Das hat mich sehr für sie eingenommen.«
»Also, ich habe jedenfalls neulich so einen alten Schwarz-Weiß-Krimi gesehen. Da ging es um schwarze Witwen. Nicht die Spinnen, sondern Frauen.« Lennart hob seufzend eine Braue. »Die haben sich einer Art Club zusammengefunden und eiskalt ihre Männer getötet. Und auch die Ex-Freunde mit Gift, grässlich. Papa, Maren ist keine Mörderin, okay? Sicher, Junge, aber da existieren Dinge zwischen Himmel und Erde?« Es tat einen heftigen Knall und Lennart stand im Dunkeln. »Es gibt da auch so eine Serie, wenn Frauen töten. Oft sind das richtig nette und zuvorkommende Damen. Und eines Tages, Lennart, hier ist Mirjam«, meldete sich Karl Ibsens Lebensgefährtin noch bevor Lennart reagieren konnte. »Lass dir von deinem Vater bloß nichts einreden. Er hört neuerdings immer diese True-Crime-Podcasts. Seitdem wittert er hinter jeder Ecke Mörder und schreckliche Verbrechen.«
Jetzt lese ich das Buch gleich ganz an. Mit
einer Stimme. Oh je, du Arme. Jetzt hast du den Vater immer auf dem Ohr.
du hast schon gesagt, du kochst auch jeden Tag und die Kochrezepte, die da zu finden sind, hast du die selber alle erprobt?
Die sind alle erprobt. Meine Frau hat sie dann geschrieben, die hat ja auch schon irgendwie am Kluftinger Kochbuch diese Rezepte gemacht und so. Und ein paar sind tatsächlich unsere liebsten Rezepte, die wir dänisiert haben quasi.
Ja, Michi, vielen, vielen Dank.
Ja, ich sage danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich auf mehr von Lennart Ibsen und ich würde dich jetzt natürlich noch bitten, dass du überall deine Unterschrift hineinsetzt.
Sehr, sehr gern. Sehr gern. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
Ja, mit Schatten über Sommerhagen bin ich schon lange durch. 5 Sterne gibt's von mir und eine absolute Leseempfehlung. Mal schauen, ob mich der nächste Urlaub nicht nach Dänemark führt. Lust habe ich definitiv bekommen. Michi Kober und Volker Klüpfel arbeiten auch schon gemeinsam wieder am nächsten Kluftinger-Krimi. Auf ihren Social-Media-Kanälen halten sie euch auf dem Laufenden. Neues zum Podcast und Bilder zu dieser Folge, die gibt's ebenfalls auf Instagram und Facebook. Die Links wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle an alle da draußen fürs Dabeisein. Hört gerne wieder rein. Bis bald.